So, guten Morgen. Das war kräftig. Das tut gut. Danke, Obo. Ja, meine Predigt habe ich den Titel gegeben, Mitten im Chaos. Und zwar, in den letzten Wochen war bei uns, Familie Van Hoorn, einiges los. Wir hatten Familienbesuch vor und über Ostern, verbunden mit Überlegungen, wie zum Beispiel die Wohnungssituation von Margarets Mama in Zukunft aussehen könnte oder aussehen wird oder dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht. Verbunden mit zum Teil Erschöpfung, sowohl bei Margaret als auch bei mir. Und bei mir dann, wenn ich müde bin, lasse ich die depressive Symptome grüßen. So, Themen aus der Vergangenheit kamen auch hoch, die nicht oder nicht vollständig verarbeitet wurden. Und ja, das bringt einiges auf den Punkt. Es gab aber dann auch sehr schöne, verbindende Zeiten mit unseren Müttern und mit unseren Geschwistern, sowohl von der Seite von Margaret als auch von meiner Seite, mit meinem Bruder, mit unseren Kindern. Wir hatten gutes Essen, es gab etliche Situationen, etliche Tage mit lockerer Stimmung, mit Lachen, so. Und das macht die wohlbekannte Achterbahn der Gefühle. Also, ich bin nun mal ein emotionaler Mensch und dann nenne ich das Chaos der Gefühle, mal glücklich und zufrieden, am nächsten Tag traurig und hoffnungslos. Dann bin ich voller Elan und will was anpacken, dann kommt die Erschöpfung zurück, ich merke, ich habe die Kraft dazu nicht und dann bin ich wieder kraftlos und liege da, es hat keinen Sinn. So. So ist es bei mir. Ich würde nicht sagen, das ist der Normalzustand, aber es ist mir auf jeden Fall bekannt. So, und dann, letzte Woche kam bei mir noch eins drauf, und zwar habe ich gemerkt, brach Chaos in meinen Überzeugungen aus, und zwar meine Glaubensüberzeugungen. Und zwar plötzlich kam Unsicherheit über meine Errettung, Empörung über manche Widersprüche, die ich dann gesehen habe in der Schrift zwischen, an manchen Stellen liest es sich so, als würde man durch die Werke gerecht werden, an anderer Stelle ist es ganz klar nur aus Glauben und die Widersprüche habe ich nie mehr aufgelöst bekommen. Ich kriege das nicht unter einen Nenner und dann kommt bei mir da irgendwie Empörung, Wut hoch, also zusätzlich zu der Traurigkeit aus der Depression und zu der Kraftlosigkeit und das, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. So, und jetzt dann, das war Anfang der Woche, also Montag, letzte Woche, so vor einer Woche, jetzt soll ich noch eine Predigt schreiben. Über was denn, bitteschön, wenn ich dann überhaupt nicht mehr weiß, wo ich dran bin. Nur, eben, da hat mir geholfen, ich hatte die Woche davor schon mal mit Boris gesprochen und schon mal gefragt, sag mal, gibt es da ein Thema in der Gemeinde? Also wir sind dann schon mal im Gespräch, also ist irgendwas, was dann halt ein Bedürfnis wäre in der Gemeinde? Und er konnte mir auch nicht wirklich was sagen, was offenbar ist, meinte aber, ich habe schon mal überlegt, ob es nicht gut wäre, mal über die Grundlagen mal wieder zu predigen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich was mit dem Thema anfangen, aber dann habe ich mich erinnert, okay, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich dran bin, ist es vielleicht doch der Zeitpunkt, zurück zu den Grundlagen zu gehen. Ne? Weil, also irgendwo will ich ja anfangen. Und ja, das habe ich dann getan und das hat mir sehr gut getan, die Grundlagen wieder zu beleuchten und deswegen ist das auch jetzt das Thema der Predigt. Ich meine den Grundlagen, nicht die Grundüberzeugung, weil da war ich dann noch im Chaos, also ich wusste im Grunde genommen nicht mehr, was glaube ich nicht, sondern okay, was kann ich denn dann konkret dann noch tun, ja? Um da irgendwie wieder ein bisschen Boden unter den Füßen zu bekommen. Und die Grundlage Nummer 1 ist nun mal, auch wenn es komisch klingt, weil ich wieder so viel in der Schrift gesehen habe, aber trotzdem das Wort Gottes. Und ich bin zurück in die Schrift gegangen und habe erstmal geschaut, was die Schrift über das Wort sagt überhaupt. So, die erste Stelle, die mir spontan einfiel, war Hebräer 4, Vers 12. In Hebräer 4, Vers 12 steht etwas Wesentliches über das Wort Gottes. Das hat gut, mich daran zu erinnern. Ich lese aus zwei verschiedenen Übersetzungen, weil das auf Deutsch ein bisschen also andere Aspekte beleuchtet, oder das klingt vielleicht ein bisschen anders für jeden. Erstmal aus der Einheitsübersetzung, da steht Hebräer 4, Vers 12, denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Die Hoffnung für alle übersetzt, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und in beiden Übersetzungen auf jeden Fall hat mich daran erinnert, dass das Wort lebendig ist. Es ist nicht einfach nur eine theologische Debatte, die ich da führe, wenn ich sage, in meinen Überzeugungen bin ich plötzlich irgendwie ins Wanken gekommen und jetzt muss ich irgendwie mühsam wie bei einer Doktorarbeit oder was auch immer die Argumente hier und die Argumente da sammeln und gucken, wo lande ich. Sondern nein, das Wort Gottes ist lebendig und das hieß für mich, ich lasse das Wort wieder wirken. Und ich vertraue darauf, dass wenn ich das lese, dass das Wort das bewirken wird, was Gott möchte. Ja? Und es steht auch, das Wort Gottes ist ja, kräftig oder wirksam. Wirksam hat mich sehr beeindruckt, weil das bedeutet, ja, es bewirkt was. Es bleibt nicht einfach ohne Effekt stehen. Ja? Und über dieses, ja, das richtet die Gedanken des Herzens. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich das dann so lesen kann, denn nicht, das ist Richter des Verurteilt, sondern das macht wieder Ordnung. Das trennt dann halt eben die Gedanken und sortiert sie irgendwie. Was sind die Gedanken, die zu Gottes Absichten wirklich passen und was sind die Gedanken, die irgendwie nicht dazu passen. Und dann kriege ich das wieder sortiert und wo ich Chaos hatte, herrscht wieder Ordnung. Das war für mich sehr erleichternd. Aber zumindest zu sehen, ich muss das nicht so selber hinkriegen, sondern das Wort Gottes wird das selber bewirken, wenn ich nur darauf vertraue, dass Gott das schon richten wird, dass er das schon hinkriegt. Ja, mein Chaos kriegt er schon geordnet. Ich nicht mehr, aber er schon. So, gleiche Aussage dann findet man in Jesaja 55. Wenn man den Propheten Jesaja 55 geht, ich habe mich an die Verse 10 und 11 erinnert. Jesaja 55, Verse 10 und 11. Hier habe ich auch wieder die Einheitsübersetzung. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Klingt wieder dieser Gedanke, ja, es ist wirksam, es bewirkt was, es ist kräftig. Da wird mir betont, dass es das bewirkt, was Gott möchte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, durch die ganze Bibel hindurch hat Gott viele Worte gesprochen. Und es gibt, je nach Situationen, hat er ganz unterschiedliche Sachen gewünscht. Aber wenn ich mir anschaue, was durch die ganze Geschichte der Menschheit, also was Gottes Hauptanliegen ist. Jedes Mal, also wenn man sich das von Anfang an sieht, was ist sein Hauptanliegen? Also nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang, wo er die Schöpfung geschaffen hat, dann war alles in Ordnung. Da hat man es nicht gebraucht. Aber ab dem Moment, wo der Mensch angefangen hat zu sündigen, ist Gottes Hauptanliegen Versöhnung. Die ganze Zeit ist Gott, also sein Hauptanliegen ist Versöhnung. Und das ist auch, wenn wir den Kontext von dieser Bibelstelle in Jesaja 55, es geht darum, Versöhnung hervorzubringen. Das geht darum, dass Gott dann, wenn ihr den ganzen Abschnitt liest, dass er dann wirklich ausdrückt, also er ist viel mehr zu Vergebung und Wiederaufnahme bereit, als wir es möglich haben, als wir denken. Ja? Also er möchte das unbedingt. Und das war für mich auch sehr gut zu sehen, Gottes Wort bewegt Versöhnung mit ihm und durch unterschiedliche Sachen, je nachdem, was ich dann brauche, um zur Versöhnung zu kommen. Manchmal brauche ich umzukehren und von einem Gedanken oder von einer Handlung abzulassen, die mich von ihm, von Gott wegführt. Aber manchmal komme ich zur Versöhnung durch Beruhigung, dass Gott mich beruhigt und mich an sein Versprechen erinnert. Oder dass er mich tröstet, weil ich gerade traurig bin. So, was auch immer, was du brauchst, das Wort Gottes wird es dir geben, weil dafür hat es Gott ausgesandt. Also in jeder Situation natürlich unterschiedliche Sachen, aber insgesamt ist ein ganzes Bestreben, sich mit uns zu versöhnen. Und an ihm liegt es nicht, das ist immer der Appell an uns, diese Versöhnung zuzulassen. Ja? So ist dann die Frage hier, wie ist es mit dir? Lässt du regelmäßig Gottes Wort in deinem Herzen verweilen? Und zwar so, dass es wirkt. Also ich kann natürlich, ich kenne das selber, mal schnell den Vers des Tages aus der App, mal den lesen, 5 Minuten in der Bahn. Ob es da die Möglichkeit hat zu wirken, wenn ich das dann gleich 5 Minuten später wieder vergessen habe. Also mag sein, aber vielleicht hat es bessere Chancen, wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenke. Oder das muss nicht jeden Tag sein. Also es gibt keinen Maßstab in der Schrift. Es steht nirgendwo geschrieben, so als jeden Morgen oder so als jeden Abend. Oder also es ist nur, es tut einfach nur gut. Und ich lese parallel zu den Themen, die ich bearbeite, auch die Bibel wieder von vorne. Habe ich angefangen und ich bin gerade diese Woche auf eine Geschichte gestoßen, im Buch der Könige, in 2. Könige. Und das will ich euch mal vorlesen, weil die Geschichte mich sehr berührt hat. Und zwar 2. Könige, Kapitel 22, ab dem Vers 1. Also die Geschichte der Könige, das geht immer so nach David und Salomo, gibt es immer wieder Könige, die sich von Gott abwenden und andere, die wieder zu Gott zurückkehren. Und das ist so ein Auf und Ab. 2. Könige 22. Und hier ist dann die Rede vom König Josia. 2. Könige 22, Vers 1. Josia wurde mit 8 Jahren König und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida und war eine Tochter von Adaja aus Botskat. Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David und ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem 18. Regierungsjahr sandte König Josia den Hofsekretär Schafan, einen Sohn von Asalja und Enkel von Meschulam, mit folgendem Auftrag in den Tempel des Herrn: Geh zum Hohenpriester Hilkia und bitte ihn nachzuzählen, wie viel Geld das Volk bisher den Priestern abgeliefert hat, die den Tempeleingang bewachen. Dann soll er das abgezählte Geld den Bauführern geben, die für die Ausbesserungen am Tempel des Herrn verantwortlich sind. Diese sollen damit die Handwerker, Bauleute und Maurer bezahlen. Außerdem sollen sie von dem Geld das Holz und die Steine für die Ausbesserungen kaufen. Die Bauführer brauchen über die Ausgaben keine Rechenschaft abzulegen. Man soll auf ihre Ehrlichkeit vertrauen. Als der Hofsekretär Schafan zu Hilkia kam, zeigte der Hohepriester ihm eine Schriftrolle und sagte: Dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Er gab es Schafan und er las drin. Danach ging Schafan zum König zurück und meldete ihm: Wir haben den Opferkasten beim Altar geleert und das Geld den Bauführern ausgehändigt, die für die Arbeiten am Tempel verantwortlich sind. Dann berichtete er von dem Buch, das der Hohepriester Hilkia ihm gegeben hatte, und las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Er beauftragte den Priester Hilkia, den Hofsekretär Schafan und dessen Sohn Ahikam, sowie Achbor, den Sohn von Michaja, und Asaja, einen seiner Hofbeamten: Geht und fragt den Herrn um Rat für mich und für das ganze Volk von Juda. Was sollen wir jetzt tun, nachdem das Buch im Tempel gefunden wurde? Der Herr muss sehr zornig auf uns sein, weil schon unsere Väter nicht darauf gehört haben und nicht alles getan haben, was in diesem Buch steht. Und also mich hat einfach mal betroffen gemacht, die lange Zeit, wo der König Hiskia, er ist mit 8 Jahren König gewesen und erst im 18. Jahr von seiner Herrschaft, also 18 Jahre lang, hatte er am Herzen, Gott zu dienen, und wusste von dem Buch nichts, von dem Gesetz Mose. Ja. Und stell dir vor, du möchtest dem Herrn von ganzem Herzen dienen, das liegt dir sehr am Herzen. Aber nach 18 Jahren Herrschaft stellst du fest, dass du im Grunde keine Ahnung davon hattest, was Gott gefällt. Also es hat mich schockiert. Und nicht einmal nur der König hatte keine Ahnung, sondern der hohe Priester hatte auch keine Ahnung. Der findet, er kommt erstaunt und sagt: Ich habe die Schriftrolle gefunden. Also, der hat als Augenblick nicht davon gewusst. Also, für mich unglaublich. Ja? Und für mich war das, ich fand es einfach nur traurig, ja, dass da ist ein Mann, der möchte wirklich Gott gefallen und hat keine Ahnung davon, was er tun kann, um Gott zu gefallen, weil er in seinen Worten nicht gelesen hat und nicht einmal aus böser Absicht, der hat nicht gewusst. Ja? So. Und weißt du, das hat mich oft, ich habe auch festgestellt, also es passiert mir auch, also in dem Sinne, vielleicht nicht, dass ich nicht in der Schrift lesen würde, weil ich lese regelmäßig in der Schrift, aber es gibt viele Sachen, die bekannten Stellen, die lese ich ja nicht, die kenne ich ja. Ja. Und dann in meinem Kopf ändert sich dann langsam die Bedeutung und irgendwie habe ich etwas in Erinnerung, was gar nicht mehr mit dem stimmt, was wirklich geschrieben steht. Und so fängt das Chaos an, habe ich festgestellt. Dann fange ich mal an, irgendwelche wilde Gedanken und so weiter zu haben. Und das alles nur, weil ich die grundlegenden Stellen nicht nochmal gelesen habe. Und sogar das Bibellesen schützt nicht. Also manchmal brauche ich einfach etwas nochmal zu lesen, obwohl ich überzeugt bin, ich weiß es. Ja? Ich vermute, die haben schon was getan in den 18 Jahren hier von der Herrschaft, weil es steht in der Bibel, er tat das, was Gott gefiel. Also die haben das getan, woran sie sich erinnern konnte, was sie meinten, dass es richtig sei. Aber dann liest er das genau und meinte, oh Gott, oh Mann, da ist eine Kluft. Ja. Und das ist mir diese Woche auch passiert, wo ich gesehen habe, boah, also ich war dann schon in manchen Sachen abgedriftet, wo ich Gott als strengen Richter gesehen habe, aber nicht, also als gnadenlosen Richter. Also Gott ist auch ein Richter, das steht definitiv auch in der Schrift, aber er ist ein barmherziger Richter. Ja? Und das hatte ich vergessen. So, und ich merke einfach, alleine das Wort kann für Klarheit sorgen. So, dann habe ich ein zweites Basic, dann bin ich angegangen, und zwar das Gebet. Hier natürlich könnte ich mit jede Menge Stellen kommen, die zum Gebet auffordern. Es gibt vor allem in den Neutestamentbriefen viele Stellen, betet ohne Unterlass und also für verschiedene Sachen. Aber da dachte ich mir, als ich angefangen habe, diese Stellen zu lesen, habe ich gemerkt, da kam bei mir auch wieder irgendwie ein bisschen hoch, diese Vorstellung, ja, das ist irgendwie eine Pflicht, ich muss das, sonst ist Gott mit mir nicht zufrieden. Und da habe ich angefangen, mich zu fragen, ja, warum denn beten? Also, was ist eigentlich der Punkt? Warum weiß Gott nicht schon alles? Der weiß auch alles. Der weiß, da steht in einem Psalm Davids, bevor ich den Mund aufmache, weißt du schon, was ich sagen will. Warum soll ich dann den Mund noch aufmachen? Ja? Also, er weiß auch, was ich mir wünsche, er weiß, was ich brauche, er weiß, was ich tue. So. Und, naja, also zum einen denke ich, es dient wirklich der Verbindung zwischen Gott und mir. Also stell dir vor, du redest nie mit deinem Ehepartner oder mit deinem Kind oder mit deinem Freund oder deiner Freundin. Entsteht so Nähe, wenn man nicht miteinander redet? Also manchmal ist es sehr schön, nicht miteinander zu reden und dann schon mal die Zeit in Stille zu genießen. Aber wenn man es die ganze Zeit so tut, ja, dann ist irgendwie fehlt was. Ja. So, das war der eine Punkt. Und dann habe ich ein paar andere Gründe gesehen. Ich möchte in Philippa, Kapitel 4, Vers 8, gehen. Philippa 4, Vers 8, da eine Aufforderung oder Empfehlung von Paulus. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Klingt ganz gut, heutzutage würde man sagen, positive Gedanken. Also, wobei, das geht nicht wirklich darum, sich um das vorbildliche, rein und unanstößiges zu konzentrieren. Weißt du was? Also mit meinen depressiven Stimmungen fällt es mir manchmal arg schwer. Also wenn ich so irgendwie in die Nachrichten gucke, kann man vergessen, so was Vorbildliches rein und Unanstößiges findet man selten. Ja? Ich will nicht sagen nie, aber selten. Und wenn ich auf mich gucke und in depressiven Modus bin, dann sehe ich auch nur Sachen, die mir nicht gefallen. Also da tut es mir wirklich gut, Gott zu loben. Weil, also, wer ist denn mehr lobenswert, gerecht, rein und vorbildlich als Gott? Es gibt niemanden. Und wenn ich mich auf Gott konzentriere in meinem Gebet und anfange zu loben, das richtet meine Gedanken, so wie Paulus empfiehlt, ja, auf was Vorbildliches, auf was Positives, sage ich mal, auf lobenswert. Und das tut mir gut, Gott zu preisen für den, wer er ist. Ja? So, das tut mir gut, auch über ihn nachzudenken, über sein Herz und über seine Taten und besonders seine Taten in meinem Leben, mich daran zu erinnern, was er für mich schon getan hat. So, das finde ich einen guten Grund zu beten, meine Gedanken wieder zu Gott zu richten. Und dann gibt es noch einen Grund. Und zwar in Lukas 11, da lesen wir einfach die Worte von Jesus dazu, also über das Gebet. Lukas 11, 1 bis 13. Ich lese ein bisschen mehr als nur diese paar Verse über das Gebet, weil ich ein bisschen aus dem Kontext daraus holen möchte. Lukas 11, ab Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihm um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also ich habe den Kontext gegeben, weil diese Geschichten, die Jesus danach erzählt, direkt nach dem Vater unser, die sind, das ist nicht einfach irgendwas zusammengestückelt, das hängt miteinander zusammen. Und zwar, es geht hier auch um Stärkung der Verbindung zum Vater. Wenn ich alles automatisch erhalte, es wird für mich einfach gesorgt, dann passiert es extrem schnell, nehme ich alles für selbstverständlich. Ist einfach selbstverständlich, ist alles da. Oder, kann auch passieren, ich bilde mir ein, das liegt an meinem Fleiß oder an meiner Klugheit oder an meinen guten Entscheidungen oder an meiner Weisheit, was auch immer. Ich habe es mir selber aufgebaut. Ich habe es mir selber erarbeitet. So, wie anders ist es denn, wenn ich bitte, um etwas zu bekommen? Dann bin ich dankbar und mit meinem Vater verbunden, wenn ich um was gebeten habe und ich habe es bekommen. Manchmal bekomme ich es nicht. Und dann ist es mit der Dankbarkeit auch nicht ganz so einfach, muss ich schon zugeben. Aber es passiert schon oft, ich bitte um etwas und dann bekomme ich das. Und dann stärkt das die Verbindung mit meinem Vater im Himmel. Als ich dafür gebetet habe, hier ein Thema für diese Predigt zu bekommen, also ich bin in den Tag gestartet, hatte keine Ahnung, ob ich überhaupt ein paar Sätze zustande bekomme. Ich war so durcheinander. Und ich war nicht gerade voller Zuversicht, muss ich schon sagen. Ich habe aber immerhin gebetet und gesagt, Gott, also auch wenn ich so nicht fühle, ich möchte trotzdem vertrauen, dass du mich führst. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich dann schließlich hier stehen kann. Am Ende des Tages war ich wirklich dankbar und habe gesagt, wow, also Gott ist in meinem Leben präsent. Ist nur einfach nicht ein abstraktes Konzept, sondern ich habe ihn erlebt. Ja? Und am Ende, so sehe ich vom Gebet, nicht nur für die Verbindung zum Vater ist es wichtig, sondern ich brauche auch Gebet, um das Wort richtig verstehen zu können. Da gehen wir dann noch zu Sprüche. Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Sprüche 3, 5 bis 8. Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Und im Psalm 119, Vers 18, ich brauche nicht aufschlagen, aber betet zum Beispiel David, öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Also da betet David wirklich ausdrücklich dafür, etwas im Wort zu erkennen, das zu sehen. Und das passt zu diesem Stelle in Sprüche: Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also wenn ich einfach nur mit meinem Verstand lese, ich werde die Worte auch verstehen. Aber ob ich wirklich was sehe, was erkenne, da braucht es auch das Gebet, die Führung durch den Heiligen Geist. Wir haben es auch vorher gelesen, wenn Jesus sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Er bittet spezifisch, sagt er am Ende, Gott wird den Heiligen Geist geben. Also das geht nicht darum, dass Gott mir unbedingt den Millionengewinn im Lotto gibt, wenn ich darum bitte, sondern wenn es mir darum geht, die richtige Herzenseinstellung zu haben, ihn richtig zu erkennen, für meine Mitmenschen da zu sein, also so das Wort richtig zu verstehen, wenn es darum geht, im Grunde seinen Versöhnungsdienst weiterzuführen, voranzubringen und einfach ja, näher zu ihm zu kommen, das wird er mir geben. So, gleiche Frage, wie ist es bei dir mit dem Gebet? Betest du regelmäßig? Ich brauche die Antwort nicht, das ist für dich. Ich kann von mir berichten, seit vielen Jahren fällt es mir schwer, alleine zu beten. Ich bin schnell abgelenkt, ich schweife in Gedanken ab und es fällt mir wirklich schwer, mehr als nur ein paar Sätze am Stück so auszusprechen. Es fällt mir auch schwer, laut zu beten. Also, wenn ich alleine bin. Es klappt viel besser, wenn ich mit jemand anders bete. Ich bete regelmäßig mit Margret, mit meiner Frau und zum Beispiel mit Boris oder mit dem Willem. Also, ich habe ein paar Leute, mit denen ich regelmäßig bete. Ganz ehrlich, ich wünsche mir immer noch, ich wäre ein Held des Gebets. So wie ich mir Jesus vorstelle. Der hat gebetet zu jeder Zeit. Er ist dann eine ganze Nacht im Gebet verbracht. Da bin ich nicht. Und ich bin froh, dass ich mit Hilfe anderer überhaupt zum Beten komme. So, Frage auch da, wie ist es bei dir, wenn es dir alleine nicht so leicht fällt? Hast du schon mal die Möglichkeit in Betracht gezogen, mit jemand anders zu beten? Das ist keine Schande. Also ich habe immer noch diese Überzeugung, also wir werden aufgefordert, also den Lauf bis zum Ende zu laufen, weiter zu bleiben, bis an unserem Lebensende. Also wenn ich das dann geschafft habe, wird mich Gott nicht fragen, hast du das ganz alleine geschafft? Weil die ganze Schrift darauf ausgelegt ist, dass wir einander helfen. Die Gemeinde ist dafür da, dass wir einander unterstützen und ermutigen. Also es wird nicht die Frage sein, dass Gott wird sich freuen, dass ich es geschafft habe und gut. Und wie, das ist dann zweitrangig. Ja? So, und zu dem Thema einander helfen möchte ich zu einem dritten Punkt kommen. Der ist kurz. Ich habe da nur eine Bibelstelle dazu, aber das geht um Sündenbekennen. Und zwar auch eine grundlegende Sache. Und ich kann mich erinnern, als junger Christ, kurz nach meiner Taufe, hat mich jede noch so kleine Sünde bedrückt. Und ich habe so gut wie täglich einem Bruder meine Sünden bekannt. Also wir wohnten natürlich auch in WGs, da hat man dann, man hat sich unter Christen sehr viel öfter gesehen, als es in der heutigen Zusammenstellung ist. Aber trotzdem, wenn ich keine Lust hatte, in Gottes Wort zu lesen, wenn ich einen anderen verurteilt habe, warum auch immer, ich Hassgedanken hatte, natürlich sexuelle Unreinheit, so Faulheit, also alles Mögliche habe ich getan. Ja? Nur heute, es fällt mir richtig schwer mittlerweile zu sagen, ich habe gesündigt. Nicht, dass man zum Sündenbekennen unbedingt sagen müsste, ich habe gesündigt oder ich möchte Sünde bekennen. Also man kann auch einfach nur erzählen, was man gedacht oder getan hat, wie das sich verhalten hat und dass es auch Sünde bekenne. Aber also ich muss erkennen, es fällt mir schwer, das auszudrücken. Ja? Warum auch immer. ich schäme mich oder ich bin zu stolz dazu, ja, mir einzugestehen, dass ich fehlbar bin. Oder ich denke, ich soll schon weiter sein als das. Ja? Ich bin mittlerweile 30 Jahre Christ, aber weißt du was, es sind immer noch die gleichen Sünden als vor 30 Jahren. Ne? Also es sind immer noch Hassgedanken da und Verurteilung anderer und was weiß ich noch alles, Selbstsuchen. Immer das Gleiche. Ja? So, wie auch immer. Also, ich bekenne nicht oft meine Sünden. Nun, wenn wir in Jakobus 5, Vers 16 lesen, Jakobus 5, Vers 16, da steht, das ist in einem größeren Kontext, aber ich lese einfach nur die eine Stelle. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Also es geht also darum, einander zu helfen, füreinander zu beten und gesund zu werden. Und in dem Kontext ist das Sündenbekennen auch drin. Und liest ruhig den Kapitel 5 von Jakobus zu Hause. Aber in dem Kontext ist nicht nur die Rede von geistlicher Gesundheit, sondern auch von körperlicher Gesundheit. Es ist vorher die Rede, wenn einer krank ist, dann soll er dann von den Ältesten gesalbt werden und sie werden für ihn beten. Und dann kommt diese Stelle mit den Sünden bekennen. Mit dem also, bekennt also einander eure Sünden. Ich möchte nicht zu viel in diese Stelle hinein interpretieren. Ja, ich merke nur, also aus meiner Sicht ist es offen, ob das füreinander beten oder auch das Sündenbekennen für die körperliche Gesundheit sorgt oder nur für die geistliche. Aber klar ist, dass die Stelle sowohl das Sündenbekennen als auch das füreinander beten mit Gesundheit in Verbindung. Ja, also, dass beides gehört zu einem gesunden Leben, sagen wir mal so. Ja, und ich merke auch, also wir werden an verschiedenen Stellen auch aufgefordert, für andere zu beten, ja, Fürbitte zu leisten für andere. Aber wenn ich gar nicht weiß, was bei meinem Bruder und meiner Schwester los ist, weiß ich auch nicht so wirklich, wofür ich beten soll. Dann ist mein Gebet, ja, ich bete dann für Marisa oder ich bete für Blatt oder so. Und dann bin ich da, ja, für was eigentlich? Ich kann nur dann Gott sagen, ja, sei mit ihm oder... Ja, also ermutige ihn oder sie, aber es ist nicht ganz spezifisch. Natürlich, wenn die Person mir eine Sünde bekannt hat, also in dem Sinne, ich weiß, das fällt meinem Bruder schwer. Also, ja, was auch immer, liebevoll mit dem Kollegen umzugehen, der sehr nervig ist bei der Arbeit. Dann kann ich dann spezifisch dafür beten und sagen, ja, hilf, also das macht's konkreter, sage ich mal, ja. So einfach nur, um ein bisschen zu erklären, also das Sündenbekennen geht nicht darum, dass man sich schlecht fühlt, sondern es geht darum, dass wir einander helfen und füreinander beten und ein gesundes Lebensstil führen. Ja? So, jetzt bin ich am Ende von meiner Predigt. Ich hoffe, die Bibelstellen haben euch ermutigt, weiterhin die Nähe unseres himmlischen Vaters zu suchen, wie ich weiß, dass ihr das schon tut. Und vielleicht sind ein paar von diesen Gedanken nützlich, wenn eure Welt Kopf steht. Ja? Ich möchte mit den Worten von Paulus in Galater 1 schließen. Ich lese einfach vor. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Amen.